Stefan hat vorher eine Geschichte vorgelesen aus dem Alten Testament. Und ich weiß, dass wenn man so eine Geschichte hört, gibt es unterschiedliche Reaktionen dazu. Die eine sagen, ja, die Geschichte kenne ich, alles klar, kann ich abschalten. Manche denken vielleicht, ich habe schon ein Predigt darüber gehört oder ich habe was gelesen. Das ist eine tolle Geschichte, da ist wirklich viel Tiefgang darin. Für einige ist es vielleicht der Reaktion, ja, das ist mir neu. Nette Geschichte, Happy End, großes Kino. Und manche sagen, ich kann gar nichts damit anfangen. Was soll das? In Römer Kapitel 14, Vers 4 lesen wir, was einst geschrieben wurde, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir die Hoffnung festhalten. Diese Geschichte würde uns geschrieben, damit wir die Hoffnung festhalten. Das finde ich spannend. Wie kriegen wir das zusammen? Schauen wir mal die Geschichte an. Die Geschichte in 2. Könige 5 ist wahrscheinlich die bekannteste Wunder, die der Prophet Elise getan hat. Und dabei kommt er eigentlich gar nicht vor. Wenn man das verfilmen würde, müsste man die Position von Elise gar nicht besetzen. Der kommt gar nicht vor. Übrigens, es ist auch leicht, manchmal Elia und Elise durcheinander zu bringen. Elia war der Vorgänger. Die meisten Kinderbibel haben Geschichten von Elia mit den Baalspriester und die Raben, die ihn versorgt haben. Elise war der Nachfolger. Er ist ein bisschen ruhiger, aber trotzdem tolle Dinge erlebt. Im Mittelpunkt dieser Geschichte ist der syrische Heerführer Naaman. Der oberste Heerführer, ein ausgezeichneter Soldat. Er genoss hohes Ansehen. Der König schätzte ihn sehr. Er war ganz oben angekommen. Fehlt nichts. Aber dann heißt es, doch Naaman war aussätzig. Aussätzig, leprakrank. Eine schreckliche Krankheit. Ich habe hier einige Bilder mitgebracht von aussätzig kranken Leuten. Nee, das machen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen das nicht anschauen. Die Krankheit ist wirklich furchtbar. Aussatz oder Lepra entstellt der Mensch so sehr, dass wir Abscheu empfinden, wenn wir solche Leute sehen. Der leprakranke Mensch wird äußerlich wirklich unmenschlich. Ist es euch mal aufgefallen, dass der Bibel ziemlich viel über Aussatz sagt? Finde ich interessant. Es gibt sehr viele Geschichten von kranken Menschen, die Aussatz haben oder Lepra, die geheilt werden. In 3. Mose gibt es sogar 2 ganze Kapitel, wie man mit Aussatz umgehen sollte. Wer möchte, kann das gerne am Nachmittag nachlesen. Gute Lektüre. Warum begegnen wir Aussatz so oft in der Bibel? Die Antwort darauf ist, dass Aussatz ist eigentlich ein Sinnbild für die Sünde. Lass mich einige Parallelen aufzeigen. Aussatz und auch Sünde fängt fast unbemerkt an. Es heißt in 3. Mose, wenn jemand auf seiner Haut eine Schwellung, einen Ausschlag oder einen hellen Fleck entdeckt, also es ist nur eine Kleinigkeit, nicht Großes, aber so fängt es an. Dieser Vers in 3. Mose geht weiter, dann soll er zum Priester gebracht werden. Also nicht zu einem Arzt, sondern zum Priester. Wir kommen wieder darauf zurück. Aussatz wird vererbt. Es ist sehr ansteckend und wird sehr leicht von den Eltern auf den Kindern übertragen. So wie die sogenannte Erbsünde von Adam und Eva. Es wird von Eltern zu Kindern übertragen, wie die Sünde. Es wuchert im Verborgenen. Es ist nicht schmerzhaft, bis es sehr weit fortgeschritten ist. Der leprakranke Mensch merkt nicht, wie krank er wirklich ist. So ist es auch mit der Sünde ganz oft. Man merkt nicht, wie weit man gefallen ist, bis es sehr weit fortgeschritten ist. Es verbreitet sich im Körper sehr schnell, und zwar im ganzen Körper. Es ist nicht einfach, dass ein Hand oder irgendetwas aussätzig wird. Die ganze Körper wird befallen, die Organe bis in die Knochen rein. So ist es auch mit der Sünde. Paulus schreibt in Römer 7, ich weiß, dass in mir, so wie ich von Natur bin, nichts Gutes wohnt. Die Sünde übernimmt die ganze Person. Aussatz ist sehr ansteckend, das habe ich vorhin gesagt. Deshalb musste der Aussätzige im Quarantin leben. Er durfte keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Er war ausgeschlossen von der Tempel, von Gottes Haus. Und er musste rumlaufen und schreien, unrein, unrein, dass keiner in seine Nähe kommt. Deshalb warnt uns Gottes Wort auch aufzupassen wegen Sünde, dass wir nicht angesteckt werden. Zum Beispiel in 2. Timotheus 2,16 heißt es, halte dich fern von ungeistlichen Geschwätze, denn das bringt solche Leute nur immer weiter von Gott weg und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs, wie Aussatz. Bis in unsere Zeit, also bis vor nur kurzem eigentlich, war der Tod der sichere Auswirkung der Krankheit. Also es gab keine Heilung für ein Leprakranker zur Zeit von Naaman. Der Leprakranker lebt, aber er war so gut wie tot. Der hat keine Hoffnung. Es gab nichts, was man machen könnte. Paulus schreibt nochmal, auch ihr wart tot in eurer Übertretungen und Sünde, in denen ihr früher gelebt habt. Es gab keine Heilung, es sei denn, ein Wunder geschah. Ist ein paar Mal passiert, so wie in dieser Geschichte. So ist es auch mit der Sünde. Es gibt kein Medikament, das die Sünde heilen kann. Nur durch den Glauben an Jesus Christus als Retter und Erlöser können wir geheilt werden. Es braucht ein Wunder. Aussatz und Sünde, da sind sehr viele Parallele. Und ich denke, also ich habe hier ein bisschen lange Vorspann zu der Geschichte gebracht, aber ich denke, das ist wichtig, dass wir verstehen, worum es geht. Diese Geschichte ist mehr als nur, dass ein Mensch wieder gesund wird, äußerlich, sondern es geht darum, von der Sünde gewaschen zu werden. Naaman wird von seiner Krankheit geheilt, aber es ist ein Bild von der Sünde, so wie du und ich von der Sünde gereinigt wird. In Vers 2 und 3 in dieser Geschichte begegnen wir ein Mädchen. Und wir haben in dieses Mädchen ein wunderschönes Bild von dem, was Gott von uns wünscht. Und ich muss zugestehen, es ist wegen dieses Mädchen, dass ich eigentlich über diese Geschichte predigen wollte heute. Ich finde es einfach ein ganz tolles Bild, auch wenn es nur ein ganz kleines Bildchen ist. In Vers 2, ich lese aus der Hoffnung für alle, heißt es, in seinem Haus, also Naaman, lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzug in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Das Mädchen hat keinen Namen in der Bibel. Wir wissen nicht, wie sie hieß. Es ist wahrscheinlich jünger als 16 Jahre alt, weil sonst wäre sie eine junge Frau. Aber es ist ein Mädchen, also ein ganz junges Mädchen. Und sie ist Sklavin geworden, Kriegsbeute. Sie wurde entführt von Familie, Freunde, das Leben, wie sie kannte. Aber sie glaubt an Gott und weiß, dass er helfen kann. Und ich finde es sehr interessant, obwohl sie in dieser Lage ist, als Sklavin, als Entführte lebt, Gott hat nicht eingegriffen und ihr geholfen, vertraut sie immer noch auf Gott und redet von Gott und sagte, er kann helfen. Vers 3 heißt es, eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Das Mädchen hat Keine theologische Ausbildung, war nicht auf der TSC. Es hat keine Macht oder Position, um irgendetwas tun zu können. Es war sogar vielleicht gefährlich, den Mund aufzumachen und zu behaupten, dass dieser fremde Gott irgendetwas tun könnte. Die Leute in Syrien haben jemand anders angebetet und nicht der Gott Israels. Aber das Mädchen traute sich, den Mund aufzumachen und etwas von Gott zu sagen. Erbarmen, Mitleid und Nächstenliebe hat es dazu bewogen. Sie hat ihren Mund aufgemacht. Und das ist es, was Gott von uns möchte. Wir müssen nicht eine große Position haben, vollzeitlich im christlichen Dienst sein, theologische Ausbildung haben. Er möchte einfach, dass wir treu sind, dass wir unseren Mund aufmachen, wenn es passt. Und sagen, ja, ich kenne einen, der helfen kann. Ich kenne einen, der einen Unterschied macht. Ich vertraue ihm. Erstaunlich ist, dass die Worte dieses Mädchen Gehör fanden. Wiederum, sie war ein Nix, sie war ein Sklaven. Ein Sklaven der Frau von jemand. Okay? Wirklich ziemlich weit unten. Aber ihre Worte haben Gehör gefunden. Und das ist nur, weil Gott bewirkt hat, dass die gehört wurden. Und bald war ihr Zeugnis beim König von Syrien gelandet. Manchmal die Worte, die wir sagen, wir ahnen es nicht, was für eine Auswirkung das haben kann. Aber es geht weiter und es bewirkt was. Wir könnten jetzt die ganze Geschichte Vers für Vers durchgehen. Das wäre lohnenswert. Es gibt viele Schätze darin zu entdecken. Aber ich möchte jetzt die Geschehnisse eher etwas überfliegen. Also Nehemann erfährt, was das Mädchen ohne Name gesagt hat. Und er geht zu seinem Chef, der König, und bekommt die Erlaubnis, den Prophet aufzusuchen. Nehemann bekommt einen Brief für den König von Israel und packt einen Haufen Geschenke ein. 70 Kilo Gold. Der hat was vor, ne? Der denkt, er kann was vielleicht kaufen da. Daraufhin geht er zu König Joram von Israel mit dem Brief. Ups, das ist nicht, was das Mädchen gesagt hat. Sie hat nichts vom König gesagt. Er sollte zum Prophet gehen. Aber er denkt, ja, vielleicht habe ich eine bessere Idee. Also wenn der Prophet gut ist, dann ist der König noch besser. Manchmal handeln wir auch so. Wir sind nicht gehorsam, das, was wir tun sollen, sondern wir denken, ich weiß besser, ich mache was anders. König Joram von Israel, tja, er hätte eigentlich besser wissen sollen. Obwohl er König von Israel ist, denkt er gar nicht an Gott hier. Er denkt nur an sich selbst. Und seine Reaktion ist, bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Nein, er ist wirklich kein Gott. Aber auch er kennt den Gott, der Macht über Leben und Tod hat. Und auch die Sünde. Er hat Macht über die Sünde, dieser Gott. Er kennt auch den Propheten Elise. Die haben miteinander schon zu tun gehabt. Und Elise hatte eigentlich ein paar Seiten vorher sogar jemanden vom Toten auferweckt. Das wusste Joram, ganz bestimmt. Aber er denkt nicht daran, er denkt nur an sich. Die starke Glaube, die das Mädchen hatte, hatte er nicht. Interessant. Elise kriegt aber mit, was da läuft und sagt, Nehemann soll zu ihm kommen. Warum ruft Elise Nehemann zu ihm? Da sagt er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Das ist sein Grund. Nicht, damit er heil wird, damit er lang leben kann. Er soll erkennen, dass der wahre Gott hier ist. Kurze Zeit später steht Nehemann mit seiner Gefolge vor der Tür von Elise. Es ist sehr interessant, wie Elise mit der Situation umgeht. Also ich glaube, es ist nicht alle Tage, dass so eine Gefolge von einem anderen Land hier in seinem Dorf einzieht und ihn vor der Tür steht. In Vers 10 lesen wir, Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte, geh an den Jordan. Er ist gar nicht rausgegangen. Warum? Das passte Naaman nicht wirklich. Er wollte so richtig etwas erleben. Er hat das Ganze anders vorgestellt. Aber Elisa wusste, dass der Wunder nicht von ihm bewirkt wird. Naaman soll erkennen, dass seine Heilung allein durch Gott bewirkt würde. Deshalb nimmt er nachher auch kein Geschenk an. Und für die Leute, die die Geschichte kennen, das ist, warum es so schlimm war, dass Elias Diener doch ein Geschenk bat. Das ist ein Punkt, der auch für uns wichtig ist. Wenn Gott uns benutzen möchte, um etwas bei jemand anderem zu bewirken, sollen wir bloß nicht denken, dass es an uns liegt. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Das kannte Elisa. Und er wollte sicher gehen, dass Naaman nicht denkt, es liegt an ihm. Es liegt an Gott. Jetzt aber wird Naaman sauer. Und er ist bereit, ungeheilt wieder nach Hause zu gehen. Also es ist keine Kleinigkeit, von Syrien nach Israel zu kommen, nach Samarien. Aber er war bereit, wieder zurückzugehen, ungeheilt. Und jetzt begegnen wir wieder einen namenlosen Diener, der seinen Mund zum rechten Zeit aufmacht. Vers 13, wer mitfolgt. Doch seine Diener versuchten ihn zu bezichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hatte, dann hattest du es sicherlich auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Das Geschenk der Gnade Gottes ist für vielen zu einfach. Wir wollen gerne was leisten. Und durch die Kirchengeschichte gab es auch Möglichkeiten, etwas zu leisten, um Gnade von Gott zu bekommen. Aber das ist nicht Gottes Weg. Einer hat es sehr treffend gesagt, das Einzige, das ich zu meiner Errettung beitrage, ist die Sünde, die es nötig macht. Das ist alles, was wir dazu beitragen können. Naaman lässt sich überreden. Übrigens, der Jordan war etwa 45 Kilometer weit entfernt von Elisa, wo er wohnte. So Naaman hatte reichlich Zeit, über das Ganze nachzudenken, bevor er baden ging. Der Zeit zum Nachdenken. Was wird das? Was soll das? Wird es klappen? Pum, 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 pum. Er kommt buchstäblich von seinem hohen Ross runter. Er wird gehorsam und wascht sich 7-mal. Ich habe eine fantasievolle Kopfkino und ich überlege, wie sah das aus? Wie ist das vonstatten gegangen? Er hat seine Gefolge, die standen da am Ufer. Er geht ins Wasser, denkt, was wird sein? Kommt er wieder raus, schaut sich an. Hat sich was geändert? Ich weiß nicht, ob es Schritt für Schritt besser geworden ist oder ob Gott gewartet hat, bis er das letzte Mal gegangen ist, zu gucken, ob er bis zum 7. Mal gehorsam sein wird. Ich weiß es nicht. Manchmal mag es Gott so und manchmal mag Gott es so. Auch in unserem Leben. Manchmal sehen wir so Schritt für Schritt, wie es besser wird. Und manchmal kommt, bumm, jetzt ist was passiert. Bei Naaman wissen wir nicht. Auf jeden Fall, er wird geheilt. Und die Krankheit war nicht nur weg. So wie Luther das übersetzt hat in Vers 14. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch würde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Also es ist nicht nur, dass es besser geworden ist oder ein bisschen besser oder irgendetwas. Gott macht immer ganze Sache. Und wenn wir jetzt dieses Bild, dieses Waschen als Bild für die Sünde nimmt, wenn Gott einer von Sünde heil macht und reinwascht, dann macht er ganze Sache. Es ist nicht nur ein bisschen so. Nehemans Reaktion ist die gleiche wie bei jedem, der die rettende Liebe und Gnade Gottes begegnet. Und er sagt, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Gott, der Mensch wurde für uns und starb und wieder auferstanden ist, Jesus, das ist der einzige wahre Gott. Und das hat Nehemann erkannt. Darum ging es. Ist eine tolle Geschichte, nicht wahr? Wir können einiges daraus lernen. Ich finde es immer toll, diese Geschichten im Alten Testament. Man kann es auf diese Level nehmen, ist eine schöne Geschichte, aber man kann tiefer graben und viel lernen aus diesen Geschichten. Ich möchte ein kleines Nachwort noch dazu fügen. Ich lese verschiedene Sachen und bin letztens an einem Begriff gestoßen, das ich interessant fand. Also es gibt so Verhaltensforscher, die verschiedene Sachen forschen und die machen gerne dann Begriffe mit irgendwelchen Abkürzungen. Ne? Und irgendwelche Verhaltensforscher, die religiöse Verhalten von den Menschen von heute nachgeforscht haben, haben einen Begriff erfunden, Moral Therapeutic Deism. Das soll beschreiben, wie die Mensch heutzutage glaubt. MTD, Moral Therapeutic Deism. Das heißt so gut wie, Gott ist da und gibt dein Leben eine Ordnung, damit du glücklich sein kannst und ein gutes Gefühl von dir selbst haben kannst. Das ist, was viele Menschen heutzutage glauben. Und ich muss zugestehen, manchmal lebe ich auch so ein bisschen. Gott ist da und er gibt mir einen Rahmen. Ich habe so ein paar Werte, die ich gerne nachfolge und so kann ich ein gutes Gefühl über mich haben. Und das ist es für viele Menschen. Und Punkt. Aber das ist nicht der Glaube an Jesus. Wir glauben an einen Gott, der was bewirken kann, der Heil machen kann, der eine Änderung in unser Leben bewirken kann. Vor einigen Wochen war ich auf einem Konzert mit Udo beim Casting Crowns. Viele kennen die Gruppe. Und der Leadsänger Mark Hall hat ein tolles Zeugnis gegeben. Er wurde mit Nierenkrebs diagnostiziert. Und es hat ihn umgehauen. Er denkt natürlich, warum ich? Ich diene Gott. Ich habe einen Dienst, wo viele Leute mit Gottes Wort erreicht werden. Warum ich? Und er ist weggegangen alleine und hat ein Lied geschrieben. Das Lied heißt Oh My Soul. Einige kennen das vielleicht. In dieses Lied, im Refrain, sagt er, There's a place where fear has to face the God you know. Das heißt, es gibt einen Punkt, wo deine Angst dem Gott begegnen muss, den du kennst. Es gibt einen Punkt in unserem Leben, es gibt vielleicht mehrere Punkte in unserem Leben, wo wir Angst haben. Und diese Angst muss dem Gott gegenüberstehen, den wir kennen. Wie gut kennen wir diesen Gott? Haben wir so ein Vertrauen wie dieses Mädchen ohne Namen? Können wir sagen, er kann dir heilen? Können wir das uns selber sagen? Er kann mich heilen. Es muss auch nicht um eine lebensbedrohende Krankheit gehen. Es kann auch um was anderes gehen, das uns Angst macht. Eine Beziehung, eine Aufgabe, die wir nicht gewachsen sind oder was auch immer. Aber wenn wir an diesen Gott glauben, der wirklich einen Unterschied machen kann, dann kommen wir an diese Angst vorbei. Und unser Vertrauen ist in Gott. Wir können die Hoffnung haben, wovon wir geredet haben, in dieser Vers aus Römer 15. Was einst geschrieben würde, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir die Hoffnung festhalten können. Amen.